Jetzt ist es ausgesprochen. Hinter der Attacke durch eine Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig Anfang August steht Russland. Das gaben am Nachmittag Innenminister Dobrindt und Außenminister Wadephul bekannt. Die Bundesregierung reagiert jetzt unter anderem mit der Schließung des russischen Hauses und will auch mehr Druck auf die Schattenflotte ausüben. Sind das nun die richtigen Maßnahmen, um Putin in die Schranken zu weisen? Oder ist das sogar eine Eskalation, die auch viele Menschen in Deutschland befürchten? Russland verantwortlich für Drohnenvorfall. Deutschland reagiert. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung für den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
Der Bundesinnenminister heute am späten Nachmittag im Ministerium. Man hatte ja lange gebraucht, um das so klar auszusprechen. Wir sind wieder da hier von der Phoenix-Runde. Sommerpause ist beendet und ich freue mich auf die Diskussion mit diesen Gästen. Arndt Freitag von Loringhoven ist ehemaliger Diplomat. Er war Botschafter in Polen, Tschechien und Moskau. Er war Vizepräsident des BND, beigeordneter Generalsekretär der NATO für geheimdienstliche Zusammenarbeit. Eine ganze Menge. Und vieles davon ist in seinem Buch eingeflossen. Sein Buch heißt Putins Angriff auf Deutschland. Ich begrüße Alexei Jussupow. Er leitet das Russland-Programm der Friedrich-Ebert-Stiftung und auch das Büro der Ebert-Stiftung, das heißt Dialog Osteuropa. Mona Jäger ist politische Korrespondentin hier im Berliner Büro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und Thomas Wiegold ist Journalist mit den Schwerpunkten internationale Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, Militär und Bundeswehr und betreibt den Blog Augen geradeaus. Ihnen allen herzlich willkommen. Herr von Loringhoven, jetzt haben wir es gehört, es wurde ja lange angekündigt, es sollen Maßnahmen ergriffen werden gegen Russland und überhaupt, dass Russland benannt wurde. Jetzt die Tatsache, dass Russland jetzt genannt wurde, ist das das richtige Signal und auch die Maßnahmen, die dann getroffen wurden?
Also das ist auf jeden Fall das richtige Signal aus meiner Sicht, auch ein überfälliges Signal. Der Verdacht fiel ja von Anfang an auf Russland aufgrund vieler Umstände. Das ist auch schon der zweite Anschlagsversuch in Leipzig gewesen war. Der erste war ja die DHL-Paketbombe vor 2 Jahren und auch das Umfeld in Deutschland und Europa, die Desinformationsangriffe in den Landtagswahlen und viele Brandsätze in Europa. Also der Kontext ist sehr, sehr deutlich gewesen und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Bundesregierung schon früher den Verdacht ausgesprochen hätte. Natürlich musste man jetzt das auch beweisen. Es ist also gut, dass jetzt ein Paket auch heute angekündigt wurde. Ob das wirklich reicht, um sozusagen die Kosten und den Preis, wie der Bundeskanzler es in Neu-Hardenberg gesagt hat, klar zu bestimmen, habe ich meine Zweifel.
Sie werden bezahlen, hat der Bundeskanzler eben gesagt, Frau Jäger. Man hat sich tatsächlich Zeit gelassen. Jetzt hat es ja nicht der Bundeskanzler verkündet, sondern Innenminister und Außenminister. Wie empfinden Sie es, dass man dann doch gebraucht hat auch und dass es die beiden Minister dann jetzt so vorgetragen haben?
Ja, das finde ich eine sehr interessante Beobachtung und ausgehend von eben dem Satz, den Friedrich Merz vor knapp einer Woche gesagt hat, sie werden dafür bezahlen. Er hat damals noch nicht gesagt, wen er mit sie meint. Jetzt wissen wir, es ist Russland damit gemeint. Und jetzt tritt der Bundeskanzler nicht auf, wenn die Reaktion verkündet wird. Ich würde das interpretieren, dass es da eine Disbalance gibt zwischen der Ankündigung, Russland wird bezahlen, und dem, was wir heute an Maßnahmen verkündet bekommen haben. Und dass der Bundeskanzler da dann auch, weil auch Deutschland das nicht so einlösen kann, wie versprochen, nicht daneben stand. Auch ein Grund kann sein, dass noch eine weitere Eskalationsstufe zurückgehalten wird, dass dann eben der Bundeskanzler zum Beispiel, wenn der Bundestag bald wieder zusammentritt, dann auch noch mal alleine auftritt und sich noch mal direkt zu diesen hybriden Angriffen Russlands äußern wird.
Kommen wir mal zu den angekündigten Maßnahmen, Herr Jussupow. Das russische Generalkonsulat in Bonn soll geschlossen werden. Die Verträge hier mit dem russischen Haus sollen gekündigt werden. Und es sollen wollen auch stärkere Einreisekontrollen soll es geben. Mhm. Aber zum Beispiel wird die Botschaft nicht geschlossen hier. Der Botschafter wurde einbestellt. Also wie empfinden Sie die Maßnahmen, die jetzt verkündet worden sind?
Die Maßnahmen, die verkündet worden sind, sind uns bekannt. Es ist hier nichts davon ist im gleichen Maße außergewöhnlich wie die Entscheidung, Russland zu benennen. Also ich fürchte, das ist das tatsächlich Besondere. Was heißt ich fürchte? Ich würde das so sehen. Von den Maßnahmen her, es gab andere russische Generalkonsulate, die sind schon geschlossen worden. Es gab immer wieder Ausweisungen, auch gegenseitig. Es fehlt auch noch an Konkretem. Zum Beispiel gibt es zwei Kulturabkommen. Eins aus den 90ern und ein neueres. Welches wird dann gekündigt? Wird das russische Haus jetzt eine leere Bauruine wie das nordkoreanische Hostel ein paar Straßen weiter? Oder wird tatsächlich enteignet? Das wird jetzt dem russischen Botschafter wahrscheinlich mitgeteilt worden sein. Ich habe vorhin gesehen, was das russische Außenministerium gesagt hat. Frau Sacharowa war schon vor den Kameras und hat natürlich den Fall konstruiert, das wäre alles eine fingierte Zuweisung der Schuld, die so nicht haften bleiben darf und so weiter. Das kennen wir schon. Aber wir wissen auch noch nicht genug oder zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir reden.
Man hat auf jeden Fall schon reagiert.
Man hat natürlich schon reagiert, man war darauf vorbereitet. Man muss natürlich noch sagen, auch die anderen Maßnahmen waren nicht spezifisch genug. Die Rede war beim Bundesaußenminister von der Ausweitung der persönlichen Sanktionen. Auf europäischen Listen sind plus minus 3000 Personen mit russischen Pässen und Funktionen. Sind das 10, die dazu kommen, oder sind das 1000? Sind das Geschäftsleute oder sind das höhere Beamte? Wissen wir nicht. Die weitere Maßnahme, Erschwerung, eine zusätzliche Erschwernis der Einreise, ist es eine visatechnische Maßnahme oder ist es eine polizeiliche Maßnahme an der Grenze? Wissen wir nicht. Also ehrlich gesagt, könnte sein, dass das sich nochmal anders darstellt, wenn die das mal durchbuchstabieren. Stand jetzt ist das Wichtigste, würde ich sagen, der Entschluss, Russland zu benennen. Das ist ja nicht das erste Mal. Und das ist der Kulturwandel, den wir sehen. Früher wäre es immer ein leichtes gewesen zu sagen, ja, deutet alles in die Richtung, aber so genau gerichtsfest kann man das nicht sagen. Vor ein paar Wochen gab es eine europäische Attribuierung zusammen mit Großbritannien, wo eine Vielzahl an Hackerangriffen Russland eindeutig zugewiesen worden sind. Die heutige Pressekonferenz setzt das fort und das ist an sich gut. Ohne, da stimme ich Herrn von Loringhoven, je nachdem wie er das meinte, zu oder nicht zu. Ich glaube nicht, dass der Zweck darin bestand, die Kosten so hoch zu treiben, dass die russische Seite das lässt. Also deswegen, an dem würde ich das auch nicht messen. Das ist nicht das Ziel gewesen.
Herr Wiegold, wie groß ist denn die Bedrohung durch die hybride Kriegsführung Russlands?
Naja, wenn wir dieses Beispiel jetzt, das Konkrete, das zu diesen heutigen Reaktionen geführt hat, nehmen. Wenn eine sprengstoffbeladene Drohne neben einem Frachtflugzeug voller Kerosin ja zufällig nicht zündet, dann ahnt man schon, was das bedeutet hätte, wenn die Explosion stattgefunden hätte. Also da reden wir nicht über Nadelstiche, da reden wir nicht über gefakte Webseiten, da reden wir nicht über irgendwelche dessen, was man als unter Hybrid versteht, da reden wir über einen massiven Anschlag. Und wenn wir uns auf solche Dinge einstellen müssen, dann hat das eine andere Größenordnung. Wir stellen uns nur vor, diese Maschine wäre in die Luft geflogen.
Und wie kann es eigentlich sein, dass wir 4 Jahre nach Beginn der vollen Invasion nicht genug gewappnet sind dagegen, dass das überhaupt
passiert? Weil wir uns nicht trauen. Weil wir, ich sag mal, immer noch zu viel Angst haben, so ist man, oder die Bundesregierung zu viel Angst hat. Ich will das Beispiel nehmen, Sie haben die verschiedenen Maßnahmen erwähnt. Unter anderem wurde gesagt, wir gehen stärker gegen die russische Schattenflotte vor. Ja, was heißt das denn? Heißt das, die Bundespolizei fährt 3-mal mehr um so ein Schiff rum? Oder heißt es, jedes dieser Schiffe, das durch deutsche Hoheitsgewässer fährt, wird gebordet, wird überprüft, wird kontrolliert, wird geguckt, ob die rechtlichen, versicherungstechnischen, umwelttechnischen Maßnahmen eingehalten werden? Und zwar auch, wenn 2 Seemeilen dahinter ein russischer Zerstörer fährt. Ist das die Politik oder ist sie das nicht? Ich weiß es nicht.
Und das ist ein gutes Beispiel, denn das Kriegsgeschehen im Schwarzen Meer hat dazu geführt, dass das ist gar nicht die Schattenflotte, sondern das sind die Getreide- und die Weizenexporte über die Ostsee führen. Wir wissen allerdings, dass auch Frachtschiffe, die vielleicht einen legitimen Zweck haben, auch dazu verwendet werden können, dass da mal eine Drohne startet. Mhm. Also ne, da sind schon Maßnahmen. Ich hätte schon gedacht, war vielleicht unbegründet, dass dieses Gerede von Zeitenwende 2.0, was medial da war, jetzt nicht von Regierungsvertretern, aber das hat er die Runde gemacht in Berlin. Und ich hätte schon gedacht, dass dieser Spruch mehr, sie werden bezahlen, dass der mehr bedeutet. Stand jetzt bin ich Ich habe Fragen.
Sie haben Fragen, Herr von Loringhofen. Wie hoch hätte denn Ihrer Meinung nach der Preis sein müssen, wenn man gerade sagt, wenn man sich jetzt vorstellt, diese Drohne wäre tatsächlich explodiert und es hätte hier wirklich Opfer gegeben. Also muss man da nicht einen anderen Preis aufrufen?
Also ich denke auf jeden Fall. Also diese Drohne war bestückt mit militärischen Semtex-Sprengstoff, ungefähr doppelt so stark wie das bei dem Lockerbie-Attentat, also nur mal um die Dimension, wie viele Menschen da umgekommen wären. Und das ist durch Zufall nicht passiert. Das ist auch nicht der einzige Fall, wo fast eine Katastrophe passiert wäre. Zum Beispiel in Polen gab es einen Anschlagsversuch auf einen Zug, der im letzten Moment von den Polen dann vereitelt wurde. Also Menschenleben werden hier einkalkuliert. Das ist die böse Wahrheit. Es gibt natürlich eine Palette von Möglichkeiten, die jetzt nicht ausgeschöpft worden sind. Bei der Schattenflotte wissen wir noch nicht ganz genau, was kommt. Ich nehme auch an, dass das im Rahmen der EU abgestimmt wird und noch nicht fertig ist und dass man es deswegen vielleicht noch nicht so präzise jetzt sagen konnte. Aber ich hoffe nur, dass da wirklich viel dazu kommt, denn das ist eigentlich das, was wehtun könnte.
Weil Russland damit unter anderem auch seinen Krieg finanziert.
Ganz genau, Krieg finanziert und Ähnliches. Das Effektivste wäre natürlich, einen Zusammenhang mit der Unterstützung für die Ukraine herzustellen. Denn die meisten dieser Anschlagsversuche zielen ja auf die Unterminierung unserer Unterstützung für die Ukraine. Also der logischste Zusammenhang für mich wäre eigentlich gewesen, da noch eine Schippe draufzulegen. Also idealerweise Taurus aus meiner Sicht, aber da hat sich die Regierung ja festgelegt. Aber auf jeden Fall eine starke Geste der zusätzlichen Unterstützung, dass wir uns nicht abbringen lassen. Und auch die NATO, Artikel 4, also Konsultationen im Rahmen der NATO einzuberufen. Das ist mehr eine symbolische Geste.
Erklären wir das einmal, den Unterschied zwischen Artikel 4 und Artikel 5.
Artikel 4 des NATO-Vertrages, das bedeutet, dass Konsultationen von einem Mitgliedstaat ausgelöst werden, wo man über eine Krise berät. Das wird immer dargestellt als Vorstufe zu dem Bündnisfall. Das kann es sein, aber es gibt dazwischen viele andere Möglichkeiten, die NATO auch beschließen können. Zum Beispiel Übungen oder Truppenverlegungen oder Ausweisung von Diplomaten oder Ähnlichem. Das haben die Polen und die Esten beispielsweise in vergleichbaren Fällen gemacht.
Es ist ja eigentlich ein reiner Zufall, dass Bundesinnenminister Dobrindt und Außenminister Wadephul vorhin in ihrem Statement so oft noch von einem hybriden Angriff sprechen konnten. Weil wenn dieser in Anführungsstrichen hybride Angriff im Sinne Russlands erfolgreich gewesen wäre, dann würde es, glaube ich, den Regierungsvertretern sehr schwer fallen, noch von einem hybriden Angriff zu sprechen. Weil dann hätten wir, denke ich, auch für die Regierung eine Schwelle überschritten, wo noch über andere Maßnahmen hätte nachgedacht werden können. Man könnte also böswillig sagen, die Bundesregierung hat fast noch Glück gehabt, dass sie hier in der Schwelle des hybriden Angriffs auch argumentativ bleiben konnte, weil die deutschen Maßnahmen, da herrscht keine Waffengleichheit einfach.
Es ist nichts passiert.
Es ist nichts passiert.
Und man sagt ja, wir sind nicht im Krieg, hat er heute gesagt.
Ja, das ist auch bestimmt sicher so und das habe ich als Satz verstanden, der in Richtung der Bevölkerung ging, weil ja immer wieder diese Vokabeln vom Verteidigungsminister, Deutschland muss kriegstüchtig werden, der Bundeskanzler hat auch so eine Formulierung, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht wirklich im Frieden. Das ist ja erklärungsbedürftig und das sind ja große, gewichtige Worte, wo die Bevölkerung zu Recht Aufklärung verlangt. Nur natürlich wird uns durch das Handeln Russlands aufgezwungen in gewisser Weise, wie wir darauf reagieren. Und wenn das wirklich die Schwelle über einen hybriden Angriff genommen hätte, dann glaube ich, wäre die Bundesregierung in ganz große Erklärungsschwierigkeiten gekommen, weil sie hätte viel konsequenter handeln müssen. Was hätte das bedeutet?
Also ich stimme nicht ganz zu und ich erkläre Ihnen gerne, geben Sie einen Augenblick, ich versuche die russische Logik darzulegen. Der Angriff galt den ukrainischen Maschinen. Der hätte schief gehen können und es hätte die zivile Infrastruktur getroffen und dann wären wir in so einer Situation. Aber warum machen die das? Grundsätzlich, und die Analyse stimmt ja, hat die Ukraine als Quelle ihrer Widerstandsfähigkeit uns als Rückraum. Russland hat einen Rückraum, der wird gerade von Ukrainern ziemlich zerbombt infrastrukturell. Die Ukraine hat Teile ihres Rückraums völkerrechtlich und sicherheitsarchitektonisch auf unserem Gebiet. Und das ist aus der russischen Sicht ein Vorteil für die Ukraine. Und weil sie mit ihren Mitteln nicht weiterkommen, beginnen sie immer mehr, genau diese Linie dünner zu ziehen und zu sagen, na gut, für uns sind ukrainische Ziele auf europäischem Boden legitim. Und das ist ja auch etwas, was gesagt wird. Das ist jetzt nichts, was man irgendwo lesen muss. Das heißt, worauf wir uns einstellen müssten, wäre auch in der Zukunft eine Fortsetzung genau derselben Logik, was für die Bundesregierung auch noch komplizierter wäre, weil es gibt noch das Zwischenszenario. Der Anschlag gelingt in seiner ursprünglichen Planung, gilt aber ganz klar einem Lagerhaus eines ukrainischen Rüstungsunternehmens. Das ist nochmal was anderes, als wenn es schief geht und dann die deutsche Zivilinfrastruktur dran leidet. Ich will jetzt einfach nochmal deutlich machen, warum die das machen. Und grundsätzlich gibt es einfach auch den Grund, das ist das, was sie machen können und das ist das, was die russische Seite gut machen kann. Das geheimdienstliche Instrumentarium ist das, was die Transition von Sowjetunion zur Russischen Föderation am intaktesten überlebt hat. Und sie kommen mit anderen Mitteln nicht weiter. Außerdem ist es nützlich zu sehen, wie wir reagieren. Jedes Mal, wenn sowas passiert, lernen sie etwas dazu. Aber was ich nur sagen will, ist, die Logik, und das werden wir hören demnächst, ist, dass es die Fortsetzung unseres Krieges und dass die ukrainischen Maschinen in Leipzig stehen, ist ja zu beheben. Und das ist ja das, was Sie meinen, Herr von Loringhoven.
Klar, aber die politische Debatte und Reaktion läuft ja nach deutschen Regeln und wie die deutsche Debatte nun mal abläuft. Und man stelle sich vor, das wäre also an dem Flughafen gelungen, sofort würde sich eine riesige Sicherheitsdebatte stellen. Kann ich noch sicher in den Urlaub fliegen? Das wäre, denke ich, eine der ersten Fragen, die sich stellen würde. Und darauf muss eine deutsche Bundesregierung, die eben für die Sicherheit ihrer Bürger zuständig ist, Gott sei Dank kein verbrecherisches Regime ist wie das russische, Antworten geben. Also auch da keine Waffengleichheit, weil die Debatten anders verlaufen würden und die Logiken anders funktionieren.
Trotzdem ist ja die Frage, weil das befürchten ja schon einige Menschen hier und es ist ja auch das, was AfD und Linke auch ja auch benennen, die Angst vor der Eskalation durch Russland, ist Herr von Loringer, wie sollte man darauf reagieren? Weil das ist ja eine Verunsicherung, die ja Russland ganz bewusst ja provoziert und die ja aber auch funktioniert.
Genau, also ich denke auch, dass dieser Vorfall in Leipzig nicht nur die Ukraine im Visier hatte, sondern auch Deutschland und wahrscheinlich die Bundesregierung in eine Eskalation vor den Landtagswahlen treiben wollte. Das könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Scheint mir plausibel. Und dann würde die Bundesregierung so als Kriegstreiber dastehen. Das würde Wasser auf die Mühlen der extremen Parteien geben. Für die Bundesregierung ist es natürlich extrem schwierig, in so einer Situation zu handeln, weil sie einerseits nach innen schauen muss, aber andererseits das Signal an Moskau im Blick haben muss. Und ich meine ganz allgemein, seit 4,5 Jahren läuft der schreckliche Krieg in der Ukraine, begleitet von einem immer intensiveren und aggressiveren hybriden Krieg gegen uns alle. Und alles, was wir bisher getan haben, hat es in keiner Weise zurückgefahren oder eingedämmt. Das muss man einfach feststellen. Ich glaube, dass wir...
Gäbe es denn etwas? Gäbe es ein Mittel, was da helfen würde, was das eindämmen könnte?
Natürlich gibt es kein Patentrezept, sondern nur Bündel von Maßnahmen. Aber wir sind im Prinzip reaktiv, defensiv, sehr vorsichtig, haben Angst vor Eskalationen, vor dem, wie Moskau jetzt wieder darauf reagiert. Wir haben nicht im Arsenal Abschreckung im hybriden Bereich. Abschreckung könnte zum Beispiel im Cyberbereich, daran arbeitet jetzt der BND. Aber ich glaube, am Ende braucht man eine Mischung aus Resilienz, defensiven Maßnahmen und auch gezielten Abschreckungen, um eben das Kalkül auf der anderen Seite zu ändern, so wie es das im militärischen Bereich seit Jahrzehnten schon gibt.
Würden Sie das auch so sehen, Herr Wiegold, dass wir stärker eine Abschreckung sein müssen?
Ich würde sagen, Abschreckung ist Teil des Instrumentenkastens, der nötig ist. Wir haben so ein bisschen, das haben Sie sehr schön beschrieben, die große Angst der Regierung, die andere Seite könnte eskalieren.
Und das, ja, aber das tut sie doch schon die ganze Zeit.
Ja, aber die Angst ist ja, sie könnte ja noch mehr eskalieren. Stichwort Schattenflotte. Es hat ja Gründe, warum andere Nationen, insbesondere skandinavische Nationen, etwas robuster vorgehen bei diesen Schiffen. Und da gab es Untersuchungen zum Beispiel auch von Greenpeace, dass diese Schiffe dann durch deutsche Gewässer fahren. In der Hoffnung und Erwartung, die auch sich bestätigt, da wird eben nicht so viel kontrolliert. Da gibt es eben nicht so viele Probleme.
Warum hat man Angst vor den Kontrollen? Ja, oder warum führt man sie nicht durch? Das versteht doch kein Mensch mehr.
Nein, aber was ich vorhin sagte, machen Sie eine Kontrolle, wenn 2 Seemeilen weiter ein russischer Zerstörer ist. Nehmen Sie in Kauf, dass ein bewaffnetes russisches Team an Bord dieses Schiffes ist. Das sind alles Überlegungen, die eine Rolle spielen. Und da scheint mir, dass die deutsche Regierung eher auf die vorsichtige Seite geht, im Unterschied zu manchen anderen europäischen Regierungen. Das will ich jetzt gar nicht kritisieren, das mag gute Gründe haben.
Denken Sie denn, was das für Gründe sind?
Die Gründe vor der Angst, die haben die Eskalationsdominanz und nicht wir.
Was würde denn, Herr Josipov, Russland stärker treffen? Also sind das Dinge, die ja, wirtschaftliche Sanktionen, die noch stärkere militärische Unterstützung für die Ukraine, zum Beispiel Lieferung durch Taurus? Oder was wäre denn ein Punkt, wo Sie sagen, ja, damit könnte man Russland wirklich treffen?
Ich glaube, das ist nicht die wichtige Frage. Denn das, was wir machen, die 3 Säulen, Sanktionen, die Unterstützung der Ukraine, die Wiederbefähigung unserer eigenen Armeen auf dem Kontinent, das muss man weitermachen. Das kann man auch dran knüpfen, dass man reagiert. Das trifft Russland an sich. Und ehrlich gesagt ist ja eben der Übergang zu verstärkten Investitionen hybride Werkzeuge, der Beweis dafür, was das Hybride ist, das Werkzeug des Schwächeren, der nicht weiter vorankommt, denn es erlaubt dem Angreifer so zu tun, als würde er nicht dahinter stecken. Und indem wir das sagen, gehen wir die Eskalation sogar mit. Das Paradoxe ist, heute hat die Bundesregierung eskaliert, weil sie gesagt hat, nein, du warst das und das heißt, zukünftig können wir nicht mehr dahinter zurückfallen und so tun, als wäre das nie passiert. Und das führt uns stetig in die Richtung von Maßnahmen, die immer mehr auf Konfrontation und Konflikt hinausgehen werden. Und heute hat die Bundesregierung, also ich bin normalerweise nicht der Verteidiger der Bundesregierung, aber irgendwie finde ich, ist das hier wichtig zu sagen, das ist auch Eskalation. Deswegen hat Russland so lange in diese Richtung gearbeitet, weil sie gemerkt haben, Berlin ist entspannter, hat eine Zivilmachtrolle, eine besondere Beziehung in der Vergangenheit, will das gar nicht erst zur Sprache kommen lassen. Der wichtigere Punkt dahinter ist allerdings, hybride Werkzeuge dürfen meines Erachtens, meine persönliche Meinung, nicht dazu führen, dass wir tatsächlich sie als symmetrisches Mittel erachten. Wir müssen jetzt Hackbacks machen, wir müssen auch imstande sein, Operationen durchzuführen. Der BND bekommt
das
Rückhacken. Genau. Also es ist wichtig, das zu können. Da behebt man, glaube ich, große Teile der Asymmetrien. Aber mein Punkt ist, die Resilienz ist nicht nur ein Teil der Antwort, sondern für mich ist das die Antwort. Denn je weniger effektiv jeder hybride Angriff ist, desto weniger funktioniert diese Kosten-Nutzen-Formeln der russischen Seite zu sagen.
Das kostet heißt, wir müssen stärker sein.
Und wir meint nicht den Nationalen Sicherheitsrat, sondern wirklich jede Ebene des deutschen Gesamtwesens. Jeder Dorfbürgermeister mit seiner freiwilligen Feuerwehr muss darauf gefasst sein, dass im nächsten Sommer 4 Waldbrände bei ihm beginnen, weil irgendwelche Drohnen da irgendwas abwerfen. Jeder Betreiber einer unabhängigen Zeitung muss im Klaren darüber sein, die kann gehackt werden, der sollte lieber eine 2-Stufen-Verifikation einschalten. Mhm. Jede Bezirksverwaltung von Berlin sollte mal gucken, was auf Russisch publiziert wird. Vieles davon ist ja gelernt. Mhm. Aber das Problem ist, wir haben jedes Jahr ein neues hybrides Thema. Wir hatten Unterseekabeln, wir reden gar nicht mehr drüber. Wir hatten Desinformation, das ist trotz der Landtagswahlen gar nicht das wichtigste Thema. Diese Themen werden jedes Jahr dazukommen. Und wenn wir jedes Jahr denken, Russland jetzt genauso weh, dass sie damit aufhören, verstehen wir die Dynamik nicht. Ja. Die Dynamik liegt darin, dass es nicht mehr so weh tut, ohne dass wir aus einer offenen Gesellschaft, die von diesen Vernetzungen und Wechselverbindungen profitiert zu einem europäischen Nordkorea werden. Also wir dürfen nicht Angst bekommen.
Ja, darf ich da ganz kurz einhaken, was Sie nämlich sagen, über Unterseekabel reden wir nicht mehr, weil es diese Fälle so nicht mehr gibt. Mhm. Weil, oder nicht in dem Ausmaß. Und es gibt dieses
Zentrum, was sich damit beschäftigt, zu koordinieren.
Es gibt diese NATO-Taskforce in Rostock, es gibt Baltic Sentry, also eine gemeinsame Anstrengung der NATO. Das heißt, da hat die NATO insgesamt, da haben die Ostseeanrainer reagiert und gesagt, wir patrouillieren, wir schicken da überall Schiffe hin. Und komischerweise gibt es seitdem viel mehr Frachter, die vergessen, ihren Anker hochzuholen. Also das sind einfach so Maßnahmen und da bin ich ganz bei Ihnen. Ja. Aber der Punkt ist natürlich, dieser Anschlag oder dieser Angriff in Leipzig, das war ja deswegen eine Stufe mehr. Da hätte ja was auch immer an Resilienz nicht wirklich geholfen.
Das stimmt.
Und da ist, deswegen geht es nur bis zu einem bestimmten Punkt.
Die Frage ist aber, wenn das eben so ist, wie Herr Jusupov das auch ja eindrücklich beschrieben hat, Frau Jäger, müsste man noch mal anders oder die Bundesregierung anders auch mit der Bevölkerung genau darüber sprechen und ohne und diese Balance schaffen, keine Angst zu machen und auf der anderen Seite eine Klarheit zu zeigen, wo die Bedrohung ist?
Ja, jetzt sehen wir ja nicht nur bei dem Thema, dass es, ich würde sagen, ein gewisses Missverstehen gibt zwischen Bundesregierung und Bevölkerung. Also der Draht ist nicht der beste gerade. Das muss man, glaube ich, so feststellen. Es ist aber auch schwierig, dass diese klaren Botschaften, die von der Regierung und von Regierungsstellen formuliert werden, auch ankommen. Ich möchte einmal daran erinnern, dass vor etwa anderthalb Jahren die Chefs der Nachrichtendienste sehr offen über diesen anderen Leipziger Vorfall gesprochen haben, der schon erwähnt wurde. Also da gab es Päckchen mit Zündung und diese Päckchen sollten eigentlich in Flugzeugen in der Luft detonieren. Und nur durch Zufall, auch da war es Zufall, passierte das am Boden und es ist nichts passiert, nichts Schlimmes passiert. Und sehr außergewöhnlich haben vor dem Parlament ganz öffentlich die Chefs der Nachrichtendienste darüber gesprochen. Das tun die sonst nicht. Die arbeiten im Verborgenen. Die sprechen nicht über ihre Erkenntnisse. Die haben sich da hingesetzt und haben gesagt, wir reden jetzt mal darüber, was Russland macht und wie sie vorgehen und dass uns brennende Flugzeuge vom Himmel fallen können, plump gesagt. Und ich war ein bisschen erschrocken, wie wenig das rezipiert wurde, meinem Empfinden nach, in der breiten Bevölkerung. Es haben alle Medien darüber berichtet. Das war eine große Sache. Ich weiß nicht, wie viele Bürger Kenntnis haben von dem Fall eigentlich, obwohl das ja ein sehr plastisches Beispiel dafür ist, zu was die Russen fähig sind. Und da, klar, kann man darüber sprechen, Kommunikation zu verbessern. Sie stößt aber auch irgendwo an Grenzen, wenn es darum geht, was wollen die Bürger eigentlich hören. Wir sehen es in den Landtagswahlkämpfen. Die Unterstützung für die Ukraine spielt schon eine große Rolle. Und in Ostdeutschland ist schon ein Gefühl verbreitet, es ist jetzt eigentlich auch mal gut. Und mit den Russen müssen wir doch auch irgendwie klarkommen. Und da dann durchzudringen mit der Botschaft, Russland führt eigentlich einen hybriden Krieg gegen uns jeden Tag, das ist ganz schwer.
Herr von Loringhoven, was würden Sie sagen, auch als ehemaliger Vizepräsident des BND? Mhm. Also wie soll man damit umgehen? Wie viel soll man sagen, wie viel soll man eben lieber nicht sagen?
Ja, also ich bin ganz auf Ihrer Seite. Ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, den Menschen soweit es geht rein Wein einzuschätzen, nicht Panik zu machen, aber auch Gefährdung nicht zu unterschlagen, um sozusagen den Menschen keine Angst einzuhängen. Ich glaube, dass wir tendenziell eher zu vorsichtig sind damit. Man kann sehen, dass in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, Großbritannien, auch den Balken, die Geheimdienste eine offensivere Kommunikation heute betreiben als jemals zuvor. Das ist, glaube ich, gerade in diesem hybriden Krieg extrem wichtig, weil alle davon verwirrt sind, natürlich. Aber vor allem ist es erstmal die Aufgabe von Politikern, das zu tun. Ich will auch nicht zu kritisch sein, es ist ja auch eine Menge. Also Herr Dobrindt gerade
hat... Ja, aber trotzdem konkret, was würden Sie sich jetzt so wünschen? Wo sagen Sie, was wäre die richtige Ansprache? Wenn wir das hören, was Herr Jusupov sagt, dass eigentlich jeder Bürgermeister muss eigentlich wissen, was er da machen soll. Also wo, warum diese Vorsicht? Also wo würden Sie sich, was würden Sie sich auch vom Bundeskanzler jetzt konkret wünschen?
Also zum Beispiel in Ländern wie Schweden gibt es, oder auch in Frankreich gibt es so Broschüren, wo die ganze Bevölkerung aufgeklärt wird über mögliche Krisen, auch Angriffe und was man daraufhin tun sollte.
Gibt es prinzipiell in Deutschland auch.
Gibt es im Prinzip auch, wird aber nicht so offensiv kommuniziert. Also es gibt solche Papiere, ja, aber keiner redet darüber, ist so mein Eindruck.
Es ist nie so lange her, dass ein deutscher Innenminister die deutsche Teile seiner Antwort könnten die deutsche Bevölkerung verunsichern, zitiere ich jetzt.
Ja, eben, genau.
So, also wenn
genau.
das die Haltung, ja. das war ja lange ja. die Haltung zu sagen, ja. es ist eine reiche Volkswirtschaft und sie schützt und schirmt seine Bürger ab und wenn was Schlimmes passiert, dann werden sie kompensiert.
Ja.
Und letztlich die Bereitschaft, auf Unvorhergesehenes zu reagieren, gilt ja für ja. Klimakatastrophen, für Überflutungen, für plötzliche Bewegungen von fliehenden Menschen. Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es diesen Teil, der aber nicht übergeht ins Hybride.
Ja,
aber und da würde ich schon sagen, dass, diese Vokabel mit ist es Krieg oder nicht, ich finde, das hilft nicht, wenn der Bundeskanzler eine Woche sagt, wir sind im Krieg, Komma, das ist aber ein anderer Krieg. Und jetzt, gestern sagt, oder heute die Innenminister sagen, wir sind nicht im Krieg. Die Vokabel ist also nützlich und stark, aber man kann die nicht jede Woche mal so verwenden. Und
vor allem muss sie natürlich konsistent sein. Also wenn es da unterschiedliche Akzente und unterschiedliche Erwartungen gibt, dann trägt das nicht unbedingt zur Beruhigung oder zur Klärung ein. Ich wollte noch einen Punkt machen zum Thema Eskalation, weil ich glaube, dass die Bundesregierung durch Befürchtungen zu eskalieren sehr stark motiviert worden ist in den letzten Jahren. Das sehe ich auch heute noch. Wir haben eine relativ vorsichtige, sehr kalibrierte Antwort auf massive Aggression gegeben. Es gibt auch die umgekehrte Logik, dass indem man versucht, nicht zu eskalieren, vorsichtig zu sein, Dinge nicht zu sagen, dadurch Schwäche projiziert und eigentlich den Gegner oder den Widersacher zur stärkeren Eskalation bewegt als umgekehrt. Und das macht es so schwierig.
Ja, weil es wird doch oft gesagt, Putin, also die Stärke sei die einzige Sprache, die Putin ja beeindrucken würde. Also jetzt aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Zeit in Moskau. Also wo sagen Sie, was ist jetzt die richtige Ansprache und ist das einfach alles viel zu wenig, was wir da gerade machen? Oder was die Bundesregierung gerade macht.
Also es wäre schon schön gewesen, wenn wir zumindest heute bei der Schattenflotte noch was Konkreteres hätten sagen können, was auch wirklich wehtut. Ja? Okay, das kommt noch, aber das Signal war insgesamt nicht so stark, dass es sich vergleichen lässt mit der Aggression, die wir gerade gesehen haben. Vor allem die Drohne, aber da gibt es ja noch viel mehr drumherum. Mhm.
Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt sagen, es kommt noch. Ich kann nur hoffen, dass es kommt. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe nur mal geguckt, sozusagen im Archiv geblättert. Da gab es mal den Aufruf, sich auf eine Verschärfung der Sicherheitslage einzustellen im Konflikt mit Russland, dass alle staatlichen Ebenen zusammenarbeiten müssen, dass sie konkret was regeln müssen. Das ist ein Beschluss der Ministerpräsidenten vom 4. Dezember vergangenen Jahres. Mhm. Wenn ich überschlägig rechne, das sind 9 Monate, in denen was passiert ist. Es wurden irgendwelche neuen Kompetenzzentren geschaffen, aber praktisch.
Dobrindt hat ja auch vor wenigen Wochen die Bedrohungslage von abstrakt zu hochgestuft.
Das ist schön, das da wird dem Russen man sich, aber zeigen, was los ist.
Das klingt ja interessant. Was sind denn damit für Maßnahmen verbunden? Mhm. Stellt sich raus, es ist ein reiner rhetorischer Akt. Es ist also jetzt nicht so, dass es einen Katalog im Bundesinnenministerium gäbe, wo steht, wenn wir von abstrakt zu hoch gehen, dann dürfen die Nachrichtendienste 1, 2, 3 plötzlich mehr. Nein, es gibt diesen Plan
oder
nicht.
1000 Bundespolizisten gehen nach X.
Genau, es ist einfach ein rhetorischer Akt. Auch das ein Versuch der Bevölkerung einzuschärfen, in welcher Lage wir sind. Ich glaube, es ist ziemlich verpufft.
Mhm. Dann gibt es auf der anderen Seite die Frage, die sich viele Menschen auch stellen, wenn wir auf die Zukunft schauen, wie werden wir dann irgendwann mit Russland umgehen? Und müssen wir dann nicht jetzt schon auch schauen, und das spielt ja auch eine Rolle, sogar in den Landtagswahlkämpfen, unser Verhältnis zu Russland, dann sehen wir, der russische Finanzminister ist bei G20, wir sehen, der CIA-Chef Radcliffe ist in Moskau. Herr Yusupov, was denken Sie, welche Rolle spielt das in dieser ganzen Diskussion oder ist das eine Diskussion, die man jetzt gar nicht führen soll, wie man in 5 oder 10 Jahren vielleicht mal irgendwann nach Ende des Krieges mit Russland umgehen soll?
Man soll sie führen, wenn sie nicht der Beschäftigung mit dem angewandten jetzigem schadet. Das kann ich nicht beurteilen, wie viele Menschen, wie viele Stunden am Tag sich welche Gedanken machen in diesem Block, im besagten Nationalen Sicherheitsrat. Letztlich ist das so, natürlich ist es ein Problem, dass die Amerikaner und nicht die Europäer und die Deutschen neben diesen drei bereits gesagten Säulen des Handelns, also Ukraine helfen, sich selbst wieder befähigen und Russland sanktionieren und damit den Krieg kostspielig machen, dass es noch die vierte gibt, nämlich die politische, die auch nützlich ist, um die Wirksamkeit der anderen drei zu prüfen und zu gucken, hat das Gegenüber mal nochmal darüber nachgedacht, was er zu gewinnen hat und so weiter. Aber es ist ja nicht so, als würde das die Bundesregierung, jetzt finde ich mich wieder in der ungewohnten Rolle eines Verteidigers, nicht probieren würde. Man denke an die E3-Initiative, die ja fast revolutionär gewesen ist, weil sie außerhalb der EU in London zusammen mit dem französischen Präsidenten und dem britischen Premier, der britische Premier hatte dann nicht mehr lange Zeit im Amt und der französische Präsident ist auch am Ende seiner Laufzeit. Daher war das eine Initiative des Bundeskanzlers, gesagt hat, hier ist ein Signal. Zeitgleich dazu sind drei Botschafter dieser europäischen Mächte in Moskau ins Außenministerium gefahren, sind nicht von Lavrov empfangen worden, haben aber kommuniziert, es findet in Evian der G7-Gipfel statt. Übrigens der letzte, der mal ein G8-Gipfel war, wo Russland dabei war, das war auch in Evian. Und ist es nicht Zeit für euch zu reevaluieren, ob der Krieg gut läuft? Das muss man immer wieder probieren. Das Problem an diesen Dingen ist, dass wir oft, ich zähle mich da gerne dazu, erwarten, dass es dann einen Durchbruch und dann verändert sich etwas. Mhm. Diplomatie wird 100-mal probiert und dann beim 101. mag sie vielleicht funktionieren, sie muss auch noch 50-mal scheitern zwischendurch. Das steht nicht im Widerspruch. Die Eskalation, die wir gerade sehen, fügt sich auch zu einer sehr schweren innenpolitischen und wirtschaftspolitischen Lage in Russland. Die ist nicht kritisch, so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, es besteht überhaupt kein es ist kein Geheimnis auch für den Kreml nicht und die Präsidialadministration in Moskau um Putin herum, dass sie eigentlich nicht weiterkommen. Deswegen gibt es so viele Gerüchte um eine drohende Mobilisierung. Deswegen lesen wir im Economist zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen russischen Oligarchen, der auf vielen Seiten eine politische Zukunft Russlands beschreibt. Deswegen haben wir geleakte Berichte in der Presse letzte Woche gesehen von zwei führenden russischen Banken, wo Analysten sich finanzpolitisch drüber beugen und sagen, naja, wie kommen wir da wieder raus? Also es ist so, die wissen, dass sie nicht weiterkommen. Es entscheidet aber einer, im Gegensatz alleine auch zur Bundesrepublik. Und da es solange keine telepathischen Möglichkeiten bestehen, da reinzugehen, müssen wir es immer wieder probieren. Und wenn es nicht geht, wieder uns besinnen auf diese Sachen, die wichtig sind.
Wo sehen Sie denn eine Möglichkeit, Herr von Loringhoven? Also wo sehen Sie... Wie wichtig ist es, darüber nachzudenken, wie wir in Zukunft mit Russland umgehen wollen? Oder ist es wichtiger, Russland einfach als den Aggressor jetzt zu sehen und die Bedrohung?
Natürlich muss man darüber nachdenken. Aus meiner Sicht spricht nicht viel dafür, dass das Putin-Regime nicht noch relativ lange am Ruder bleibt. Scheint mir nicht wirklich destabilisiert zu sein. Kann sich ändern, aber wir tun, glaube ich, gut daran, darauf zu setzen, dass diese Rahmenbedingungen sich nicht so schnell ändern. Das Wichtigste scheint mir zu sein, der Ukraine zu helfen und uns selber im hybriden Krieg besser zu wehren, um nicht Signale auszusenden, dass wir zu weich sind, dass wir ausgetestet werden können, dass das transatlantische Verhältnis kurz vorm Zusammenbruch steht, dass man nur einen Teil von Estland oder Lettland überfallen muss und dann bricht die NATO zusammen. Diese Wahrnehmung ist fatal und das haben wir aber auch ein Stück weit in der Hand, indem wir eben auch zum Teil stärkere Abschreckungsmaßnahmen, habe ich schon gesagt, aber also vor allem Zusammenhalt projizieren.
Also jetzt, aber das beantwortet jetzt ja nicht die Frage, wie wir in 10 Jahren irgendwie mit Russland, weil Sie sagen, das ist eigentlich, ja. Das geht es doch gar nicht, oder? Weil das viele Leute sagen ja, wir müssen ja auf die Dauer irgendwann mal wieder mit Russland normales Verhältnis haben.
Aber ist das, ich glaube, naiv? Also der erste Schritt, sicher, das ist auch mein Wunsch, aber zunächst mal muss man sehen, dass nicht die europäische Sicherheitsordnung zusammenbricht auf dem Weg dahin. Das können wir jetzt mitgestalten. Immerhin ist die Ukraine nicht zusammengebrochen, so wie es am Anfang die meisten eigentlich erwartet hätten. Und es darf natürlich auch nicht übrig bleiben, dass es quasi legitim geworden ist, ganze Teile eines anderen Landes zu überfallen und zu annektieren. Das ist ja die Voraussetzung für alles andere danach. Also ich glaube, wir müssen wirklich hier starke Widerstand setzen, soweit das möglich ist. Das führt jetzt zu weit, aber mit das Transatlantische ist kompliziert, aber die Europäer haben natürlich auch als Koalitionen der Willigen sehr viele Möglichkeiten, hier auch militärisch und hybrid stärker zu demonstrieren.
Frau Jäger, wie sehr wird diese ganze Diskussion auch die Innenpolitik noch weiter beschäftigen? Und wenn wir jetzt, wir schauen jetzt die Landtagswahlen, also wie sehr wird das ein Punkt sein, mit dem die Bundesregierung einfach sich schwer tut auch?
Ja, ich glaube, dadurch, dass die Maßnahmen ja von uns ja eher kritisiert harmlos ausgefallen sind, so wie sie sich im Moment darstellen, das, was wir wissen, steckt da, glaube ich, nicht so viel Konfliktpotenzial drin. Ich bin mir sicher, dass Ralf Stegner von der SPD noch mal sagen wird, lieber 100 Mal reden als einmal schießen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass also von dem Flügel noch mal betont werden wird, dass man schon auch noch mit Diplomatie auf hybride Angriffe reagieren soll. Das sind aber nicht die tonangebenden Personen in der Bundesregierung. Ich fand interessant, dass der Bundeskanzler gestern gesagt hat, oder im Sommerinterview in der ARD gesagt hatte, man sei sich in der Bundesregierung weitgehend einig über die Maßnahmen. Da dachte ich schon, oh, was heißt denn das? Also das lässt zumindest den Interpretationsspielraum zu, dass es da Konflikte gab. Noch wissen wir ja nicht, ob es vielleicht einzelne Regierungsmitglieder gab, die sich für weitergehende Maßnahmen ausgesprochen haben. Wir hatten bei der FAZ erfahren, dass der Bundeskanzler offenbar schon für vergangenen Freitag darauf gedrungen hat, das zu tun, was heute passiert ist, nämlich Russland als Urheber zu nennen. Und dass da eher die Nachrichtendienste gebremst haben und gesagt haben, nee, wir müssen hier doch noch mal das Blatt von links nach rechts wenden und noch mal genau schauen. Also da gibt es auch unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Bundesregierung. Und im Moment setzen sich da die Vorsichtigen durch.
Was erwarten Sie, Herr Wiegold, in der innenpolitischen Diskussion, wie das jetzt weitergeht, nachdem das jetzt heute so bekannt wurde?
Naja, diejenigen, die sagen, oh Gott, Frieden mit Russland und wir können nicht so mit Russland umgehen und Klammer auf, wir wollen auch wieder russisches Öl kaufen. Das sind ja Positionen, die eine Partei, die am Sonntag wahrscheinlich sehr gut abräumen wird, eher vertritt. Die werden sich nicht ändern dadurch. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Auch wenn Sie sagen, die sind so weit gegangen, wie man es vielleicht nicht erwartet hätte. Das wird sehr viele Leute nicht beeindrucken. Die werden sagen, ja, aber wir müssen doch trotzdem sehen, dass. Aber ich halte es für wichtig, einen Punkt, über den wir nur ganz am Rande gesprochen haben, die Geschichte mit der Abschreckung. Das Verteidigungsministerium ist ja überhaupt nicht aufgetreten in diesen Tagen. Das ist okay, das ist vielleicht auch ganz, ganz sinnvoll so. Hat aber natürlich die Rolle zu sagen, wenn wir weiter an einer militärischen Abschreckung gegen Russland arbeiten, was müssen wir dafür tun? Welche Schritte sind dafür nötig? Da passiert einiges, wenn auch relativ langsam.
Wo müsste man denn aufrüsten in dem Sinne, dass es als Abschreckung funktioniert und dass wir besser gewappnet sind gegen diese hybriden Sachen?
Also wir müssen unterscheiden, was die hybriden Sachen angeht, das ist ja eine innenpolitische Geschichte, da ist ja Polizei gefragt, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die Nachrichtendienste, bis hin zum Ortsbürgermeister und seiner freiwilligen Feuerwehr. Die wollen wir nicht vergessen, Cyberangriffe. Auf der anderen Seite die militärische Dimension und da werden wir sicherlich noch einiges sehen. Und da werden wir auch noch drüber streiten. Stichwort Marschflugkörper, Aufrüstung an der Stelle. Stichwort Kamikaze-Drohnen, nur mal diesen Begriff Loitering Munition. Die Beschaffungen laufen, sind eingeleitet. Da werden wir sicherlich auch noch ärgerliche Diskussionen drüber sehen.
Herr Jusupow, kurz zum Schluss noch, was erwarten Sie so in den nächsten Wochen? Und was erwarten Sie auch als Reaktion aus Russland jetzt?
Na, wie gesagt, Frau Sacharowa, ich habe mir es vorhin angeguckt, wird das abtun oder hat das schon abgetan? Es läuft generell gerade eine propagandistische Kampagne, die behauptet, wir würden uns in die russische Duma-Wahl einmischen. Gegenwärtig, die ist am 20. September. Okay. Das heißt, das passt sehr gut, ein fingierter Anschlag, den es so nie gegeben hat. Und was natürlich eine gute Propagandamischung ist, ist eine, die immer so reelle Begebenheiten beimischt. Also die Anschuldigung der russischen Seite bei Nord Stream 2 beim Anschlag, sehr schnell danach, die sich dann so zumindest in der Form nicht hat halten lassen. die Ausführungen auch des Bundeskanzlers bei den Drohnenüberflügen über den Flughäfen in Frankfurt und München, wo es schon relativ schnell hieß, naja, macht ja Sinn, dass es Russland gewesen sein mag. Die polizeiliche Ermittlungen haben gezeigt, war in dem Fall zumindest nicht so, so wie jetzt. Und das werden sie beimischen und sie werden im Endeffekt sagen, sie wollten das schon immer. Sie wollten schon immer das russische Haus rausschmeißen. Sie wollten schon immer das Leben für unsere Landsleute schwer machen. Und ich sage Ihnen voraus, was die nächste Eskalationsstufe ist. Sie werden sagen, als nächstes geht diese Bundesregierung an die Kriegsgräber und die Ehrenmäler. Da gibt es auch Abkommen. Und wenn die Kulturabkommen fallen, sind das die nächsten Abkommen, die noch da sind. Und das wird eine sehr, sehr hässliche Debatte, nicht nur in Ostdeutschland und in Russland, sondern generell in Europa.
Okay. Also wir sind am Ende der Sendung.
Das würde ich sagen.
Ja, vielen Dank, Herr Josukow, Herr Wiegold, Frau Jäger und Herr von Loringhofen. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen schauen wir dann tatsächlich nach Sachsen-Anhalt und schauen aber, fragen, was denkt denn das Ausland und reden mit internationalen Kolleginnen über die Wahl in Sachsen-Anhalt. Bis dahin. Tschüss.